Mitmensch, der Podcast mit und über Menschen, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
Herzlich willkommen bei Mitmensch. Ich bin Elke Zimmermann vom Evangelischen Medienhaus in München. Mitmensch im Monat März ist Katharina Zeming. Sie ist Professorin an der Uni Augsburg, Seminarleiterin, Philosophin und Autorin, zuletzt von Grenzwertig mit dem Untertitel Was in Debatten über Rassismus, Identitätspolitik und kulturelle Aneignung schiefläuft. Wir hatten schon mal das Vergnügen vor ziemlich genau 10 Jahren. Damals ging es um die Wüstenväter, ungefähr 300 nach Christus. Frau Zeming, haben Sie heute damit noch zu tun?
Die verfolgen mich, weil ich ja auch als Kursleiterin Seminare gebe. Und ich habe jetzt dann im März auch noch mal eine Veranstaltung zu den Wüstenvätern. Also das ist so ein Thema, das tatsächlich nie aus ist, sondern mich wirklich begleitet in meiner Arbeit.
Mir ist dabei aufgefallen, als ich mir das nochmal angehört habe, da haben wir viel über die Dämonen gesprochen, die ja damals wirklich Realität waren. Und Dämonen wie Hochmut, Stolz, was einen so belastet. Und wir sprechen heute eher über Werte. Sind das praktisch die positiven Dämonen von heute, also wie die Tugenden?
Ja, also ich würde sagen, genau, der Begriff der Tugend, der ja in der Antike eigentlich der zentrale Begriff war, das ist das, was wir heute mit den Werten diskutieren. Und das, was bei den Wüstenvätern die Dämonen waren, sind eigentlich quasi die Negativwerte, Negativemotionen, die uns zusetzen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen müssen. Aber wie gesagt, Tugend ist eigentlich das, was wir heute als Wert bezeichnen. Da hat sich auch witzigerweise inhaltlich gar nicht so sehr viel verändert von Aristoteles bis zu uns. Es sind immer noch ähnliche Werte und Tugenden, die wir schätzen, auch wenn sich natürlich im gesellschaftlichen und politischen da schon einige Veränderungen ergeben haben.
Zum Beispiel, wie schaut denn so eine Wertedebatte heute aus? Gibt es Bereiche, in denen wir gar nicht mehr miteinander ins Gespräch kommen können? Um diese Fragen geht's gleich in Mitmensch. Es gibt auf der einen Seite die Strömung, die sagt, man darf verschiedene Begrifflichkeiten nicht mehr verwenden, weil sie andere verletzt. Das N-Wort, das Z-Wort zum Beispiel. Und dann haben wir auf der anderen Seite Menschen, die sagen, man darf ja heutzutage überhaupt nichts mehr sagen und ich lasse mir das nicht verbieten, ich habe ja Meinungsfreiheit. Damit haben wir zwei Extreme, die nicht zusammenkommen können, weil sie sich auch gar nicht mehr unterhalten können.
Also Sie haben jetzt gleich auch das Feld der wirklichen Extreme aufgemacht, also ein sehr, sehr progressives Lager, das quasi über die letzten Jahrzehnte vor allem die Kriterien sehr verfeinert hat von dem, was als diskriminierend gilt. Und auf der anderen Seite das extreme rechte Lager, wo ich jetzt wirklich auch sagen würde, das rechtsextreme Lager, die den Meinungskorridor in Anführungsstrichen öffnen wollen, indem eigentlich Dinge, die auch ganz klar juristisch geregelt sind, dass sie nämlich nicht mehr sagbar sind, nämlich Volksverhetzung, Beleidigung etc., dass die auf einmal sagbar sein sollen. Also das sind die beiden ganz extremen Pole. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wenn man mit Menschen redet, die sich jetzt nicht, sage ich mal, auch dem rechtsextremen Lager zugehörig fühlen, so eine Unsicherheit da ist, was kann man denn noch sagen? Und Sie haben jetzt gerade sozusagen auf zwei Begriffe verwiesen. Dahinter steht halt auch, dass wir, wenn wir einfach mal Sprachentwicklung anschauen, das ist uns meistens nur nicht so bewusst, weil Sprachentwicklung etwas Langsameres ist. Es gibt immer Begriffe in der Geschichte der Menschheit, die sich verändern. Und wir haben viele Begriffe, auch vom Mittelalter in die Neuzeit, die sich einfach von der Bedeutung verschlechtert haben. Also wenn Mittelaltermenschen gesprochen haben von ihrem Pfaffen, dann haben sie ganz gut von ihrem Pfarrer gesprochen. Wenn heute jemand den Begriff des Pfaffen nutzt, dann ist es eher abwertend. Mhm. Ähnlich mit dem Begriff Weib. Das war im Mittelalter der ganz normale Begriff für Frau. Im Bayerischen ist es vielleicht heute durchaus noch mit einem Kompliment verbunden, aber in der Hochsprache ist Weib eher ein despektierlicher Begriff. Das heißt, also wir haben überhaupt geschichtlich eine Veränderung von Begriffen. Was wir heute erleben, ist, dass relativ schnell in einem Diskursrahmen bestimmte Begriffe, an die Menschen noch gewöhnt sind, dass sie doch völlig normal sind, nicht mehr als normal gelten, weil Menschen, die mit diesen Begriffen bezeichnet werden, sagen, sie fühlen sich durch diese Begriffe diskriminiert, weil diese Begriffe in der Geschichte durchaus auch eine negative Aufladung hatten. Also, dass bestimmte Begriffe vielleicht nicht mehr verwendet werden sollen, das finde ich ist jetzt gar nicht das große Thema bei der Einschränkung, auch wenn manche Menschen das als solches empfinden. Wir sind halt als Menschen auch Gewohnheitstiere und wir wollen so ungern irgendwas verändern. Dahinter steht, finde ich, durchaus auch ein berechtigtes Anliegen. Schwieriger, finde ich, wird es, wenn aufgrund dieser Verfeinerung von Kriterien und aufgrund von dahinterliegenden Theorien auf einmal Konzepte, die bis dato eigentlich durchaus der Antidiskriminierung galten, auf einmal als jetzt rassistisch oder abwertend gelten und Leute sagen, aber Entschuldigung, ich meine das doch gar nicht so. Also ich sag's mal, dieses der berühmte Satz, woher kommst du, ne? Der kann ganz klar abwertend gemeint sein, indem ich jemanden, der nicht, meistens ist es ja optisch, dem Phänotyp der Durchschnittsgesellschaft oder dieser Mehrheitsgesellschaft entspricht, klar machen will, du gehörst gar nicht dazu. Dann ist es tatsächlich eine abwertende Frage.
Auf der anderen Seite heißt, woher kommst du, ist eigentlich so eine Gesprächseröffnung wie ein, wie geht's dir heute?
Genau, es kann genau in einer, sage ich mal, nicht boshaften Absicht ein ernstes Interesse sein, dass ich sage, ja, also optisch erkenne ich ja, dass in deiner Familiengeschichte eine andere kulturelle Tradition vorherrschend ist. Mich interessiert's, also nicht im Sinne einer Abwertung, du gehörst nicht dazu, dass derjenige vielleicht auch irgendwann das Gefühl hat, ich habe überhaupt keine Lust mehr darüber zu reden. Ich finde, das muss dann auch jeder aushalten, wenn jemand sagt, ach, ich will jetzt wirklich nicht schon wieder über meine türkische Urgroßmutter reden. Also eine Frage, die nicht per se etwas Negatives ausdrückt, ist aber in einem bestimmten Diskursrahmen zum Ausdruck von Rassismus geworden. Und ich glaube, das ist wirklich das große Problem, weil also Menschen, die jetzt nicht in einem rechtsextrem rassistisch abwertenden Diskurs unterwegs sind, sich auf einmal fragen, oh, was darf ich denn noch sagen? Da wird es dann, glaube ich, schwierig. Und ich finde, da sollten wir gesellschaftlich schon mal diskutieren, ist jetzt allein eine Frage oder ist nicht vielleicht die Haltung, die darüber entscheidet, ob jemand rassistisch, abwertend, diskriminierend ist?
Problematisch ist ja in dem Zusammenhang auch, wie kommt es bei dem oder derjenigen an, die dann diese Frage gestellt bekommt. Also das ist ja wie Mobbing, auch wenn gar keins stattfindet in Wirklichkeit, aber wenn sich jemand gemobbt fühlt, dann findet Mobbing statt. Das ist ja auch so eine schwierige Situation. Und bei dieser Geschichte, gerade bei diesem, wo kommst du her, wie wäre dann der Rat an Menschen? Fragt man sowas dann einfach nicht mehr?
Also ich glaube, da ist immer dieses Thema, ne? Also sage ich mal, wenn man ausschaut wie der Phänotyp der Mehrheitsgesellschaft, dann ist es, glaube ich, sowieso unverfänglich. Schwieriger ist es eben, wenn jemand, was weiß ich, wenn jemand ein schwarzer Deutscher oder eine schwarze Deutsche ist, kommt ja sofort, wo kommst jetzt du her? Also und dass derjenige vielleicht da nicht Lust hat, das permanent zu thematisieren, ist klar. Ich finde, es braucht in unserer zwischenmenschlichen Interaktion auf beiden Seiten eine gewisse Ambiguitätstoleranz. Das heißt, einmal die Vieldeutigkeiten auszuhalten. Also niemand muss sich beleidigen lassen. Und ich glaube, es ist eben einfach das gute Recht des Sprechers oder der Sprecherin zu sagen, darüber will ich jetzt nicht wirklich reden. Also diese Frage, die ist in einem bestimmten Diskurs der sogenannten Mikroaggressionstheorie, ist dir ganz klar als rassistisch gebrandmarkt. Aber die Tatsache, dass sie in diesem Diskurs als rassistisch gebrandmarkt ist, sagt jetzt trotzdem noch nicht was, ob die Intention des Sprechers per se eine diskriminierende ist. Und ich finde, das kriegt man eigentlich eher in einem Gespräch raus.
Sie kritisieren ja jetzt dann auch diesen Mikroaggressionstheorie und haben auch in Ihrem Buch beschrieben, dass es schon eine relativ offene Gesellschaft gibt und dass es schon Standards gibt, dass eben niemand besser oder schlechter gestellt werden darf, weil wegen Geschlecht, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Religiosität und so weiter. Das ist ja dann nochmal ein Schritt weiter. Und wenn ich nochmal zurückkomme, sagen Sie dann, das ist übers Ziel rausgeschossen oder es kippt dann irgendwann um und macht eigentlich mehr Schaden, als es nutzt?
Also dahinter steht tatsächlich eine Verfeinerung von Kriterien, Empfindsamkeiten. Das wird ja auch, sage ich mal, im populistischen Diskurs sofort den Leuten vorgeworfen, diese Schneeflöckchen und so, wie es dann in Amerika heißt. Also die sind halt einfach überempfindlich. Ich finde, wir müssen uns zunächst auch eins bewusst machen. Die Tatsache, dass wir in einem modernen demokratischen Rechtsstaat leben, ist ein Resultat einer Sensibilisierung, dass Menschen Dinge, die bis dato Norm waren, kritisch in Frage gestellt haben. Also ich gehe noch mal kurz in die Antike. Die Sklaverei war in der gesamten Antike gängig. Bei den alten Griechen sind es die Kyniker, eine Schule, die aus dem Umfeld des Sokrates kommt, die ersten, die sagen, liebe Athener, wie kommt ihr eigentlich auf die absurde Idee, dass irgendein Mensch Besitz eines anderen Menschen sein kann? Das ist völlig verrückt. Also Sklaverei ist ein Irrsinn. Es hat jetzt eine lange Wirkungsgeschichte gehabt, bis dieser Gedanken tatsächlich politisch umgesetzt wurde. Aber es gab Menschen, die waren sensibler, weil sie der Überzeugung waren, ein Mensch ist ein empfindungsfähiges Wesen, also kann es keine Sklaverei geben. Dass wir keine Folter mehr haben, dass wir keine grausamsten Hinrichtungsarten mehr haben, dass wir uns in den meisten westlichen Demokratien überhaupt von der Todesstrafe verabschiedet haben, ist ein Prozess dieser Sensibilisierung. Und wenn wir zum Beispiel gucken im 16., 17. Jahrhundert, als die ersten humanistisch geprägten Juristen gegen die Folter angeschrieben waren, haben deren Bücher sind auf dem kirchlichen Index gelandet. Also weil sie etwas Bestehendes in Frage gestellt haben. Also alle Errungenschaften, die wir haben, sind genau dadurch entstanden, dass es einen bestimmten Personenkreis gab, die immer etwas sensibler waren, darauf hingeschaut haben und gesagt haben, nee, das passt nicht. Und die Tatsache, dass wir es immer so gemacht haben, ist keine Begründung. Was sich jetzt natürlich verändert hat, ist die Tatsache, dass wir tatsächlich in einem real existierenden demokratischen Rechtsstaat leben, wo ja auf der juristischen Ebene tatsächlich mittlerweile die Diskriminierung wirklich im Prinzip komplett reduziert wurde. Mhm. Allerdings erleben Menschen im Realbereich tatsächlich immer noch Diskriminierung. Und daraus ist, glaube ich, auch dieses Engagement dieser sehr progressiven Gruppierungen erwachsen, diese immer noch gesellschaftlich erlebbaren Diskriminierungserfahrungen zu reduzieren, indem man sagt, nein Leute, ihr müsst da ein bisschen genauer hinschauen. Also dahinter, finde ich, steht ein sehr berechtigtes Anliegen, denn mit der juristischen Verbannung der Diskriminierung ist halt im gesellschaftlichen Miteinander die noch nicht, genau, das ist nicht passiert. Jetzt kann man sich aber trotzdem wieder fragen, ist die Methodik, nämlich mit solchen Clustern, wie es in der Mikroaggressionstheorie passiert, das Ziel zu erreichen, nämlich eine diskriminierungsfreiere Gesellschaft herzustellen, ist das die richtige Methode? Und daran habe ich persönlich Zweifel, weil zum einen gibt es wirklich methodische Probleme an diesen Theorien und das andere ist, wir Menschen haben so eine gewisse Beharrungstendenz und je mehr jemand in uns eindringt, dass wir jetzt dringend was ändern müssen und dies und jenes nicht mehr sein darf, entsteht so ein, wie soll ich sagen, so ein Pseudo-Widerstandsgeist. Also weil der oder die gesagt hat, das darf nicht mehr, jetzt mache ich es erst recht. Also es ist so ein bisschen ein kindisches Trotzverhalten, aber das ist was Psychologisches. Und ich glaube, in manchen Bereichen würden wir mit anderen Methodiken, Ideen vielleicht dem Ziel ein bisschen näher kommen. Also dass es Menschen gibt, die einfach Diskriminierung erfahren.
Wir zeichnen uns ja auch als Gesellschaft dadurch aus, dass wir miteinander reden, dass wir Probleme im Gespräch lösen. Allerdings habe ich den Eindruck, dass momentan die Situation ein bisschen verfahren ist, weil es nicht so diese öffentlichen Gespräche gibt, also Fernsehtalkshows, sorry, aber die lösen keine Probleme.
Also ich glaube, das Konzept ist ja einfach ist auch wirklich nicht massiv, die konträren Positionen aufeinander krachen zu lassen. Und dann kann man sich empören auf der einen oder anderen Seite. Also so, ich sage es ein bisschen, ein Empörungsdiskurs ist, glaube ich, schon das, was momentan gesellschaftlich uns prägt, was aber in der Tat der Lösung von Problemen nicht sonderlich zuträglich ist.
Wäre ja auch nicht im Sinn so einer Sendung, weil sonst könnte man nicht eine zweite machen.
Genau.
So, dann wäre das Thema erledigt. Genau. Wo kann man denn dann ansetzen? Also wenn diese Ebene nicht funktioniert, auf akademischer Ebene, weiß ich nicht, ob das reicht. muss jeder Einzelne irgendwie geschult werden oder sind es wieder die Engagierten, die rausgehen und einfach sich den Mund fusselig reden, solange sie es können?
Also ich glaube, was wir halt als ein Problem haben, was mit diesem Empörungsdiskurs ja auch bezeichnet wird, also in beiden extremen Lagern, also wirklich den Extremen, ist, dass sehr oft es ja gar nicht mehr wirklich um Argumente geht, also um einen wirklichen Austausch. Es geht ganz oft nicht mehr um eine Sachebene, sondern es sind ganz andere Ebenen mit im Spiel. Und ich fände es in vielem hilfreicher, wenn wir mal wirklich auf eine Sachebene zurückkommen und eher tatsächlich, also ich bin ein pragmatischer Mensch und zu sagen, so, die und die Probleme bestehen, was sind denn mögliche Lösungsansätze? Und es geht halt nicht um ideologische Reinheit oder was halt im extremen rechten Lager, da geht es ja eigentlich nur noch ums Provozieren und darum, Grenzen wirklich zu verschieben. Also diesen Diskursraum in eine Richtung zu öffnen, die wir juristisch gesehen auch geschlossen haben, aus guten Gründen, aus einer Erfahrung mit der Geschichte. Also ich glaube, so eine gewisse ideologische Abrüstung wäre ganz gut. Die Frage ist natürlich, also ich finde gerade im extremen rechten Feld, da wüsste ich jetzt nicht, wie abgerüstet werden kann, denn die ganze Lebensstrategie besteht ja in dieser extremen Aufrüstung, um auch eine Diskurshoheit zu bekommen. Also die beiden Lager bedingen sich schon ein wenig wechselseitig. Ich glaube, wichtiger wäre eigentlich auch zu sagen, für die demokratische Gesellschaft, die also sich sehr wohl wirklich als eine demokratische Gesellschaft versteht, wie können wir pragmatisch an diese Themen herangehen? Also eine große Frage ist ja zum Beispiel gerade in diesem progressiven linken Diskursrahmen, wo es um Antidiskriminierung geht, also jetzt das heißt Kontext von Migration. Was sind die Gründe dafür, dass Menschen mit Migrationshintergrund einfach statistisch gesehen schlechter gestellt sind, also schlechtere Bildungsabschlüsse haben, weniger verdienen etc. etc.? Jetzt kann man natürlich wie in diesem Diskursrahmen, der sehr stark von Amerika kommt, aus dieser Critical Whiteness-Diskussion etc. sagen, das hat damit zu tun, weil die Gesellschaft rassistisch ist. Also monokausal alles auf rassistische Strukturen erklären. Wenn man aber hinguckt, stellt man fest, so funktioniert es nicht, weil es ein ganzes Bündel von Faktoren ist. Und da finde ich halt, das nutzt uns nichts, wenn wir dann die immer gleichen Ideen, weil sie in einem bestimmten Diskurs hoch gefeiert werden, hochhalten, sagen, ja, alle müssen ein Antirassismus-Training machen, dann ist das Problem gelöst. Also wenn das Problem viel vielschichtiger ist, dann brauche ich auch vielschichtigere Ansätze. Und das ist eher was, wo ich sage, ja, das ist pragmatisch. Und da müssen wir aber dann auch, und das ist das andere Thema, hinschauen dürfen. Denn in diesem sehr progressiven Diskurs, kommend auch aus dieser ganzen essentialistischen Identitätspolitik, ist halt auch eine sehr starke Hierarchisierung. Auf der einen Seite gibt es die Täter, das ist die Mehrheitsgesellschaft, und auf der anderen Seite gibt es die Opfer. Und mit diesen Pauschalzuschreibungen, kommt man nicht weiter. Ja. Zweitens mal, also alle Menschen, die pauschal als Täter bezeichnet werden, haben schon gleich überhaupt keine Lust mehr, wenn sie sich gar nicht als Täter fühlen, was zu verändern. Also es ist psychologisch ungut, aber es ist einfach auch vom ganzen Theoretischen, ehrlich gesagt, also aus meiner Perspektive ein Quatsch, weil so funktioniert es nicht. Und das verhindert aber auch, dass wir dann tatsächlich hingucken, wo gibt es denn Themen, wo wir auf einer ganz anderen Ebene Lösungsansätze brauchen. Und ich finde, diesen Diskursraum, den müssen wir wieder wirklich aufmachen, dass wir darüber auch reden können. Und das hat nichts damit zu tun, irgendwelchen rechten Parolen zu folgen, weil ich finde auch, die haben im öffentlichen Diskurs nichts verloren. Und das hat auch, wie gesagt, seinen Grund. Und die sind auch juristisch ganz klar gebannt.
Ja, wir sind ja eine offene Gesellschaft. Es gibt durch die Zuwanderung auch Gruppen, die eigentlich mit unserer Gesellschaft gar nicht einverstanden sind. Wir sind ja stolz auf unsere Toleranz. Wie viel muss man da aushalten, also, Ihrer Meinung nach?
Karl Popper hat es in seinem großen Buch über die Feinde der offenen Gesellschaft in diesem berühmten Toleranzparadoxon formuliert. Also sobald die Toleranz anfängt, die Intoleranz zu tolerieren, schafft sie ihre eigenen Grundlagen ab. Also das heißt, dort, wo es Gruppen, ob es aus dem politischen oder religiösen Spektrum ist, Grundwerte einer demokratischen und rechtsstaatlichen Gesellschaft in Frage stellen, und einer der entscheidenden Werte ist zum Beispiel die Gleichwertigkeit aller Bürger vor dem Gesetz, das heißt halt Männer und Frauen sind gleichberechtigt, dann kann ich nicht mehr sagen, na ja, die sehen das halt anders. Im öffentlichen Raum hat dieser Wert zu gelten. Also das ist einfach, da kann ich dann nicht mehr mit Toleranz kommen und sagen, na ja, soll halt jemand das anders sehen. Da gilt dieser Wert, und zwar nicht, weil es unser Wert ist, sondern weil es ein Wert ist, der sich entwickelt hat, der ein, also wenn wir jetzt Gleichberechtigung nehmen, einfach einen Mehrwert darstellt gegenüber zum Beispiel einem patriarchalen Gesellschaftsmodell, weil in der Gleichberechtigung mehr Menschen an etwas partizipieren können. Das patriarchale Modell ist ein Privilegienmodell. Also weil ich ein bestimmtes Geschlecht habe, habe ich automatisch Rechte, die andere, die dieses Geschlecht nicht haben, nicht haben. Das war Jahrhunderte, Jahrtausende das gesellschaftliche Modell. Wir haben ja, wie gesagt, Modernisierung, Emanzipationsbewegung, wo man sagt, nein, wir wollen eine Partizipation von allen gesellschaftlichen Gruppierungen, also muss das anerkannt werden. Und wenn jetzt eine Gruppe eben sagt, ja, ja, aber wir sind ja auch ein Teil des pluralen Spektrums, also hinter dieses Anerkennen der Grundlagen dieser pluralen, diversen Gesellschaft kommen wir nicht zurück. Also das funktioniert nicht. Also das ist die Grundbedingung, dass jemand in dieser Gesellschaft leben kann. Und das ist dann einfach eine falsch verstandene Toleranz, zu sagen, ja, da kann jeder quasi seine Vorstellungen fahren, weil das eine ist Religionsfreiheit, das andere ist Meinungsfreiheit. Also wo wir ja auch ganz klar sagen, ne, eine völkische Vorstellung von einer Gesellschaft wollen wir nicht haben, weil sie diskriminiert wieder Menschen einfach aufgrund eines Merkmals, für das sie ja nicht ausgesucht haben. Also meine ethnische oder kulturelle Zugehörigkeit ist nichts, was ich mir aussuche. Und wenn ich dann sage, nee, also weil du die und die Ethnie bist, dann darfst du nicht mitmachen.
Und was macht man dann mit denen, die sich da nicht anpassen wollen?
Also ich würde sehr viel stärker diesen Gruppierungen auf die Füße treten und auch die Einhaltung dieser Werte auch wirklich klar machen, dass es eine Bedingung ist, um hier leben zu können. Also es geht nicht darum, jetzt wenn wir vom Religiösen reden, ne, ob jemand am Tag 5-mal betet oder was weiß ich, die im Christentum die Fastenzeit einhält, das sind alles wirklich private Ausdrucksformen. Das, da hat jeder Mensch das Recht, das auch so zu leben, wie er möchte. Ich glaube, da ist vieles in Deutschland schon auch aufgrund unserer geschichtlichen Tradition ein bisschen falsch gelaufen, weil man geglaubt hat, man müsste alles tolerieren, weil man sonst intolerant ist. Aber wie gesagt, also damit die offene Gesellschaft funktionieren kann, müssen halt wirklich alle diese Spielregel akzeptieren. Und dann ist es de facto so, dass der Staat sich jetzt nicht drum zu kümmern hat, wie Menschen denn leben möchten. Ist ja auch, zeichnet ja die offene Gesellschaft aus, dass nicht ein staatliches, kirchliches Modell sagt, so und so hast du zu leben.
Gutes Stichwort Kirche. Mhm. Sie sind ja auch Theologieprofessorin. Mhm. Was könnte dann da die Aufgabe der Kirche in diesem ganzen Diskurs sein?
Ich muss jetzt deswegen lachen natürlich, weil ich ja Teil der katholischen Kirche bin. Für die ja, wenn man ganz ehrlich ist, so manche kritische Anfrage genauso gilt, wie man sie zum Beispiel an islamistische Gruppierungen hat. Denn die Kirche hat ja durchaus, also die katholische Kirche, mit manchen Elementen der modernen Rechtsstaatlichkeit, also deutlich größer, Regenbogenfamilien, wiederverheiratete Geschiedene, all diese Dinge, die ja nach dem Grundgesetz alles möglich sind, kann die Kirche als zum Beispiel Tendenzbetrieb ihren Angestellten untersagen. Also ich meine, da gibt es mittlerweile zum Glück auch durch den Europäischen Gerichtshof einige massive Korrekturen, dass es nur noch für den Bereich gilt, was innerster Verkündigungsdienst ist, aber trotzdem. Also die gewachsenen Strukturen sind deutlich schwieriger aufzubrechen, als wenn natürlich etwas Neues dazukommt. Also die Kirche und der Staat, auch wenn wir offiziell säkularer Staat sind, sind halt so verflochten, dass man der Kirche da bei Weib nicht so auf die Füße treten will, was man ja auch gesehen hat in den Missbrauchsskandalen, dass halt zum Teil, wo es überhaupt an die staatliche Rechtsprechung gegangen ist, die Kirche schon im sehr großen Schongang angefasst wurde. Also jetzt aber zu Ihrer Frage, ich würde sagen, also die Kirchen sind ja Gruppierungen, die binnengesellschaftlich aufgrund ihrer langen Tradition immer noch institutionell sehr gut aufgestellt sind. Und ich finde gerade so kirchliche Räume könnten auch Räume für einen Diskurs sein. Also gerade dieses Austausch, was ist möglich, auch auf der Begegnungsebene. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch etwas, wenn es ums Zusammenleben geht. Über diese Ebene der Begegnung und des Miteinanders, glaube ich, lässt sich auch vieles lösen. Und ich glaube, da tun die Kirchen aber schon auch einiges. Also wenn man anschaut, wo sie auch im Bereich der Migrationsarbeit tätig sind, Flüchtlingshilfen etc. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, weil also dieses Thema der Integration, des Vertrautwerdens, das gelingt halt viel leichter, wenn Menschen da sind, die einen auch mal an die Hand nehmen, ein System erklären, unterstützen. Je enger und positiver da die Erfahrungen sind, desto eher lassen sich Menschen auch auf was Neues ein, was ihnen vielleicht nicht vertraut ist.
Also keine Ghettobildung, sondern wirklich ein Mischen von Mietshäusern und Nachbarschaften, dass man wirklich auch in Kontakt kommt mit anderen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Ja.
So ganz konkrete Projekte, gemeinsam Brot backen. Da war ganz klar, um Brot zu backen, muss ich nicht mal die Sprache wirklich können. Aber über diese Tätigkeiten kommt man miteinander in Berührung. Und ich glaube, diese Räume zu schaffen, das wäre das Wichtigste. Und klar, und wenn es dann Ansprechpartner, Ansprechpartnerin auf beiden Seiten gibt es natürlich gut, damit es in die Communities reingetragen wird, damit die Menschen, die ja an dem anderen System gar nicht partizipieren, gar nicht wissen, was es gibt, überhaupt eine Möglichkeit haben, davon zu erfahren. Also das fände ich, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt. Und da können Kirchen natürlich, weil sie ja traditionell vor Ort sind, sehr wohl wirklich sich auch mit einbringen. Aber ich glaube, da passiert durchaus auch schon einiges sehr Positives.
Wie schauen Sie dann in die Zukunft? Ist es positiv? Ist es machbar? Oder sind wir gerade an so einem Kipppunkt?
Ich glaube, subjektiv Gefühl hat man ja immer das Gefühl, es ist ein Kipppunkt. Ich glaube nicht, dass das 21. Jahrhundert, egal, also ob jetzt bei uns oder global, ein sehr entspanntes Jahrhundert wird, weil einfach viele Themen anstehen. Ne? Ob wir diese ganze klimatische Problematik haben, die großen Migrationsbewegungen, die ja auch tatsächlich noch mit anstehen, wo Menschen in Regionen leben, wo man gar nicht mehr richtig leben kann. Die extreme Ungleichheit zwischen Arm und Reich, also da gibt es so viele Themen, drum es wäre jetzt der erste Impuls zu sagen, es wird alles schlechter. Manchmal denke ich mir, den Zenit haben wir überschritten. Auf der anderen Seite ist es dann doch immer wieder interessant, was auf einmal an Lösungen in bestimmten Bereichen oder Entwicklungen auftauchen, die man wirklich nicht auf der Agenda hat, die aber dann zu Gamechangern werden. Und von daher sage ich immer, irgendwie die Hoffnung stirbt zuletzt.
Dann machen wir einen hoffnungsfrohen Ausblick und ich danke sehr fürs Gespräch, Katharina Ziemig.
Ich danke Ihnen.
Das war der Podcast vom Evangelischen Medienhaus in München mit Katharina Ziemig. Falls Sie das Thema vertiefen möchten, dann sollten Sie Grenzwertig von Katharina Ziemig lesen. Machen Sie es gut.
Mitmensch, neue Folgen gibt es an jedem 1. im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt und auf sonntagsblatt.de/mitmensch. Abonniert uns. Mitmensch ist ein Podcast des Evangelischen Presseverbands für Bayern.